heute zusammen aus 1. der 2. Chroniker 19 lesen. Wir könnten sagen, die ersten 11 Verse. Dieses Kapitel hat insgesamt nur 11, wir wollen sie zusammen lesen, der Übersicht wegen. 2. Chroniker 19. Da heißt es, und Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden zurück, nach seinem Hause nach Jerusalem. Da ging ihm Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, entgegen und sprach zu dem König Josaphat, hilfst du den Gesetzlosen, liebst du die, den Herrn hassen, und um deswillen ist Zorn über dir von Seiten Gottes. Jedoch ist Gutes an dir gefunden, weil du die Ascheroth aus dem Lande hinweggeschafft und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Josaphat blieb zu Jerusalem, und er zog wiederum aus unter das Volk von Beersheba bis zum Gebirge Ephraim und führte sie zurück zu Jehova, dem Gott ihrer Väter. Und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sprach zu den Richtern, sehet zu, was ihr tut, denn nicht für die Menschen richtet ihr, sondern für Jehova. Und er ist mit euch im Rechtsspruch. So seid denn der Schrecken Jehovas auf euch, habet Acht, wie ihr wandelt. Denn bei Jehova, unserem Gott, ist kein Unrecht noch ansehender Person oder Annehmen von Geschenk. Und auch in Jerusalem bestellte Josaphat Leviten und Priester und Häupter der Väter Israels über das Gericht Jehovas und über den Rechtsstreit. Und sie waren nach Jerusalem zurückgekehrt. Und er gebot ihnen und sprach, also sollt ihr tun in der Furcht Jehovas, mit Treue und mit ungeteiltem Herzen. Und was irgend für ein Rechtsstreit vor euch kommt von Seiten eurer Brüder, die in ihren Städten wohnen zwischen Blut und Blut, zwischen Gesetz und Gebot, Satzungen und Rechten, so sollt ihr sie verwarnen, dass sie sich nicht an Jehova verschulden und dass nicht ein Zorn über euch und über eure Brüder komme. Also sollt ihr tun, damit ihr euch nicht verschuldet. Und siehe, Amalia, der Hauptpriester, ist über euch in allen Sachen Jehovas. Und Sebatja, der Sohn Ismaels, der Fürst des Hauses Juda, in allen Sachen des Königs und als Vorsteher sind die Leviten vor euch. Seid stark und handelt, und Jehova wird mit dem Guten sein. Soweit das Wort Gottes. In der Fortsetzung, heute nun das Kapitel 19, kommen wir praktisch zu dieser dritten Stunde, in der wir Einblicke tun in die Zeit Josaphats. Noch einmal ganz kurz zurückgestellt, wir hatten in Kapitel 17 den herrlichen Aufgang Josaphats, wie er sich freimachte von den götzendienerischen Dingen, die um ihn waren. Wir vernahmen dort, wie der Herr ihn segnete an Reichtum und an Ehre. Ehre von Gott, beachten wir bitte, nicht Ehre von Menschen. Reichtum als Segen Gottes, nicht von Menschen. Und dann, wie er in Kapitel 18 dann all seine Führungen aufgab, wie er die Segnungen Gottes aufgab, wie er die Ehre Gottes aufgab gegenüber eine nichtige Ehre eines gottlosen Ahab, wie er den Reichtum Gottes verglich mit der Armut Ahabs und er sich für Ahab entschied. Und dann das Ende, wie er dann den Tod Ahabs miterlebt, an dem er selbst mitschuldig ist. Denn er war hinaufgezogen nach Ramoth, was gar nicht nach dem Willen Gottes war. Und Gott hatte vorausgesagt, was daraus werden würde. Aber sowohl der König Israels, Ahab, als auch der König Juda, Josaphat, wussten nichts mehr von dem Willen Gottes, als sie ihre Gesinnung festmachten in den vergänglichen Dingen, außerhalb des Willens Gottes. Furchtbar ist, wenn heute die Gläubigen ihr Auge nicht mehr auf Gott haben, wenn sie es nicht mehr nach dem Willen des Herrn ausrichten, Gericht folgt, wie hier bei Josaphat, bei Ahab, so auch in unserer Mitte, wer nicht für den Herrn ist, wird also fallen, gleich dem Ahab. Darum wollen wir noch einmal, bevor wir dieses 19. Kapitel besehen, ganz kurz in das 18. hereinblenden, und zwar von Vers 11 bis 27, um da noch einige Dinge herauszunehmen, die für uns schon wichtig sind, die wir auch in der letzten Stunde nicht näher besehen konnten. Nach Vers 11 weissagten alle Propheten Israels, und zwar weissagten sie alle, dass Ahab gelingen habe und Ramoth in die Hand Ahabs, des Königs, fallen werde. Das waren die Weissagungen, von denen wir auch heute in der Gemeinde Jesu etliche finden, aber außerhalb des Willens Gottes wird es zur Lüge. Wir leben heute nicht in der Zeit der Weissagungen, sondern Gott hat sein Wort abgeschlossen und erfüllt, sagt Gottes Wort im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 25 und 26. Auf die Frage Josaphats, ist hier kein Prophet Jehovas mehr, Kapitel 18, Vers 6. Josaphat musste etwas spüren, dass diese Propheten, die dort weissagten, nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes waren. Er anerkannte sie gar nicht als Propheten. Er fragt nach einem Propheten Gottes. Ist denn keiner mehr da? Weil die ganzen Propheten sagen, dass Ahab gelingen haben werde. Ihm war die Sache doch mulmig. Er merkte, hier stimmt etwas nicht. Danach ruft er nach einem Propheten Gottes. Und das lässt den Zustand in Israel geradezu erkennen. Dass die Frage erhoben werden muss, ist denn kein Prophet mehr in Israel? Aber Ahab bekennt, dass in Israel noch ein Prophet sei. Einer wäre noch da. Was hat Ahab als der Verantwortliche in Israel, als der Schar der Propheten gemacht? Vers 7. Noch einer sei da. Nur noch ein Prophet der Wahrheit in Israel. Das andere waren alles Lügenpropheten. Interessant ist, seitdem wir nicht mehr die Zeit der Propheten in der Gemeinde Jesu haben, redet auch die Bibel Gottes Wort nur noch von Lügenpropheten. Ist interessant. Auch in den Briefen wird nur noch von Lügenpropheten geredet. Das ist hochinteressant. Die Bibel redet nicht, dass noch einmal Propheten kommen werden, nachdem die Zeit der Propheten vorbei ist. Darum sagt Ahab, ich hasse ihn. Warum hasste dieser Ahab den Propheten Micha? Weil er die Wahrheit sagte, die man zur Zeit Ahabs, die Ahab hasste. Das ist dasselbe heute, dass man die Wahrheit nicht mehr liebt. Man will andere Wege gehen. Wege, die nicht in Übereinstimmung mit der Lehre des Wortes sind, die liebt man mehr. Es gibt viele Gläubige, die hassen uns. Weil wir sagen, dass hinter der Mystik heutiger Tage Teufel stehen. Warum redet man gegen uns? Weil solche, die heute in Zungen reden, Ich rede hier von Kindern Gottes, von den anderen rede ich gar nicht. Denn dieser Geist ist ein Geist, der sowohl heute in heutiger Zeit, sowohl die Gottlosen als auch Gläubige sich bemannt. Weil sich diese Leute auf die Seite der Propheten Ahabs gestellt haben. Darum muss gegen Micha geredet werden. Interessant ist, dass die Wahrheit immer von den wenigen vertreten wird. Selbst in Israel. Selbst in der Gemeinde Jesu. Heute. Ja, weil man die Wahrheit letztlich hasst. Weil Satan die Wahrheit hasst. Jetzt können wir die Zusammenhänge schon besser verstehen. Darum hasst man auch das Wort des Herrn. Und warum konnte dieser Prophet Micha, dieser Prophet Gottes, nichts Gutes über Ahab weissagen? Nun, in Kapitel 18, Vers 17 wird es klar, weil Ahab gottlos war. Er forderte ein gutes Urteil, dieser Ahab. Das heißt mit anderen Worten, der Gottlose erwartet von Gott noch ein Lob für seine Unheiligkeit. Nichts anderes steht dahin. Das ist auch der heutige Zeitgeist, der anerkannt sein will, für Bemühungen und für Leistungen. Man gibt heute nicht mehr Gott die Ehre, angefangen von der Wissenschaft bis zu den persönlichen Dingen. Der Mensch heutiger Tage, der gerichtsreife Mensch, gibt sich selbst die Ehre. Und dann offenbart Micha sein Gesicht, das Gesicht des lebendigen Gottes. Einer war noch da, damals schon, als die Gesichter noch gegeben wurden. Einer war in Israel und nicht zwei. Und dann hebt er an und spricht, ich sah Gott auf dem Throne sitzen, Vers 18. Und das Heer des Himmels, spricht er, das sind die Engel zur Rechten und zur Linken. Und Gott stellt vor allem Heer des Himmels, also vor allen Engelscharen, die Frage, wer will Ahab, den König von Israel, bereden? Das sagt Gott. Der Geist der Mystik hat das gleiche Vorspiel. Denn das die Propheten in Israel beredet wurden durch einen Geist der Lüge, kam von Gott. Dass heute die Gläubigen beredet worden sind durch einen Geist der Lüge, geschieht unter der Zulassung Gottes. Gott sagt im Himmel vor seinen Myriaden von Engeln, wer will Ahab, den König von Israel, bereden? Damit er hinaufziehe nach Ramoth und falle. Verstehen wir, was dann noch kommt, wenn Gott zulässt, einem Lügengeist zu hören? Fall folgt darauf. Der Fall Ahabs kam also von Gott. Und Gott wollte, dass er fiel. Vers 19. Weil nicht Gott die Ehre gegeben wurde von den Propheten Israels, bis auf den einen, Micha. Interessant ist dann, wenn wir die Geschichte lesen, unter dem Himmelsheer der Myriaden von Engeln werden Vorschläge vor Gott ausgebreitet. Vers 19b. Wir könnten da schon sagen, ist Gott etwa darauf angewiesen? Um diese Frage geht es hier nicht. Gleich so wie wir im Gebet mit Gott verkehren und Gott nicht auf unser Gebet angewiesen ist, so hat es aber Gott gewollt, dass seine Geschöpfe mit ihm Gemeinschaft haben. Hier finden wir einen Einblick in die Himmelswelt, in der Gegenwart und vor Gott. Die Engel unterbreiten ihnen Vorschläge, um den Willen Gottes zur Ausübung zu bringen. Hochinteressant. Plötzlich tritt ein Geist hervor und spricht. Ich will ihn bereden. Das muss kein kleiner gewesen sein. Das muss ein großer, ein größerer schon gewesen sein. Gott fragt ihn, wodurch? Darum antwortet dieser Geist dem lebendigen Gott und spricht, ich will ein Lügengeist sein. Es ist hochinteressant, wie nach dem Willen Gottes uns durch die heiligen Schriften solche Dinge mitgeteilt sind, was sich im Himmel abspielt, bevor auf dieser Erde gelogen wird. Wie viel Sünde vorhanden sein muss, bis das Maß voll ist und Gott Vorschläge seiner Engel entgegennimmt, Menschen zu bereden hinsichtlich der Lüge. Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein, sagt dieser Geist. Und zwar ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten. Jetzt geben wir Acht. Er sagt nicht im Munde aller Propheten, sondern aller seiner Propheten. In dem Munde aller seiner Propheten Ahab. Aber Micha war nicht ein Prophet Ahab. Er war ein Prophet des lebendigen Gottes. Und so finden wir auch heute, dass die Macht der Lüge überhand nimmt. In einer unvorstellbaren Art. Wieso die Gemeinde Jesu noch nie hereingebrochen ist, was auch die Wiederkunft Jesu auslösen wird. Beschämender Artikel, das Gerichtszeichen der Lüge, die baldige Ankunft Jesu auslösen werden. Oh, wäre es nicht besser gewesen, wenn Israel den Einmarsch in das Land der Verheißung unter den Vorzeichen des Gehorsams und des Glaubens gefunden worden wäre, als im Zeichen von 40 Jahren Ungehorsam. Gleichso ist es mit der Gemeinde, wäre es nicht besser gewesen. Wir wären im Vorzeichen der Gnade, der Wahrheit und der Hingebung an Jesus in der Bereitschaft gefunden, den Herrn zu begegnen, als hier unter diesen Vorzeichen. Für uns ist die Frage offen, ob es sich bei dem Geist um einen Licht- oder um einen Finsternisgeist handelt. Ich möchte dazu etwas sagen. Von der Lehre her könnte dieser Geist ein Lichtengel gewesen sein. Ich möchte das auch sagen, warum. Denn er sagt, ich will ein Lügengeist sein. Worin er bestätigt, dass er ein solcher noch gar nicht ist. Hier geht es nicht um die Frage, viel oder wenig, sondern dass es nicht ist. Er könnte auch mit anderen Worten gesagt haben, ich will ein Finsternisgeist sein. Denn Lüge ist ja Finsternis. Dann könnte es auch nur ein Lichtengel gewesen sein. Denn die anderen sind ja schon in der Finsternis. Von den abgefallenen Engeln wissen wir, dass sie allesamt Lügengeister sind. Denn dann hätte die Aussage des Wortes Gottes anders gelautet. Er hätte gesagt, hätte hier gestanden, ich will ein starker Lügengeist sein, dann hätte man schließen können, dass auch ein Schwacher solches gesagt hätte. Aber hier geht es lediglich um die Frage, dass einer ein Lügengeist sein will. Und seine Stärke ist von der Stärke seines Geistes selbst ableitbar. Dass die Gottlosen geradezu der Lüge wegen auch nur Gericht zu erwarten haben, geht ganz genau so von Gott aus. Denn was irgendein Mensch sät, sagt die Bibel Gottes Wort, das wird er auch ernten. Weil Ahab die Lüge gesät hat, endet er das gerechte Gericht Gottes, das Gericht der Lüge. Im Neuen Testament heißt es, weil wir den Herrn Jesus Christus angenommen haben, darum redet ein jeder mit seinem Nächsten die Wahrheit. Wisst ihr warum? Damit Gericht nicht komme über uns. Zwar hatte Micha, der Prophet des lebendigen Gottes, die Wahrheit gesagt, und es war der Einzige, der in der Wahrheit stand und deshalb in der Wahrheit redete. Aber von Zedekia erhielt er dafür, dass er die Wahrheit gesagt hatte, eine knallende Ohrfeige. Vers 23. Und von Ahab bekam er auch noch was dazu. Die Weisung von Ahab, dass er mit Wasser und Brot der Mühsal im Gefängnis bedacht werde. Vers 26. Ab ins Gefängnis mit ihr. Brot der Mühsal war hart, knochenhartes Brot und Wasser. Der Lohn der Wahrheit. Wenn der Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann wissen wir, wo die Wahrheit geendet ist. Am Kreuz. Diese Wahrheit hat sich für dich und mich hingegeben, damit du herauskommst aus der Lüge. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden, die wir dem Herrn Jesus heute schon lieb haben, die wir ihm gehören, da werden wir erstaunt sein, dass ein wesenhafter Teil unseres Menschseins, unseres Wesens infiltriert war von Lüge, ohne dass wir sie erkannt haben. Das sage ich jetzt schon. Unter diesen Maßgaben der Vernichtung der Wahrheit kündigt der gottlose Ahab seine Rückkehr in Frieden an. Und das noch in der Gegenwart des Micha, bevor er ins Gefängnis geworfen wurde. Das ist nichts anderes, als wenn wir heute das Wort des Herrn finden, wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Dann kommt dieses plötzliche Verderben. Hier über den Ahab. Aber Micha widerspricht in Vers 27 diesem Ahab sofort. Seiner Rückkehr in Frieden. Er sagt, wenn du jemals in Frieden zurückkehrst. Der Micha konnte es so genau sagen. Warum? Weil er in der Wahrheit das Wort Gottes auslegt. Und dennoch, trotz dieser Erlebnisse mit dem Propheten Micha zieht der Josaphat, man meint gerade, er wäre mit einem Dummheitshammer bearbeitet worden, zieht der Josaphat mit diesem gottlosen Ahab in den Krieg. Und dabei erlebt Josaphat den Tod Ahabs. Es war das gerechte Gericht Gottes. Wenn wir den Gottlosen und Sünder gewandt haben, dann sind wir frei vom Gericht. Aber das war ja die Schuld Josaphats, der ihn nicht gewandt hatte, sondern er war mit ihm gegangen. Ja, er hat ihn noch gestärkt in diesem gottlosen Zustand. Er hat ihn gestärkt im Gericht. Er hat ihn mit ins Gericht gebracht. Er hat das Gericht Gottes mit über Ahab gebracht. Aber nicht Geringes mag dann in seinem Herzen vorgegangen sein, als er sah, dass der König Israels tödlich getroffen war. Denn diese Geschehnisse brachten Josaphat zu zu einer gründlichen Umkehr. Vielleicht ist in der Gemeinde Jesu die Aufnahme in die Herrlichkeit, die unsere Umkehr erst zeichnet. Denn sie ist verbunden mit der Vernichtung der Gottlosen. Das ist die 70. Jahre. Die Kriegsidee ist, wie auch der Ahab selber, für Josaphat verschwunden. Der eine war tot, der Ahab, und die Kriegsidee, die war begraben. Da hat sich die Finger ordentlich verbrannt, dieser Josaphat. Aber was hinterlassen worden ist, ist Schuld auf seiner Seele gegenüber dem Ahab. Er hätte ja müssen gewarnt werden. Denn er, dieser Josaphat, kehrte nach Kapitel 19, Vers 1 in Frieden zurück. Aber dass jemand nicht in Frieden zurückkehren würde, was Michael ja gesagt hatte, galt nur dem Ahab. Du, sagt er doch, wenn du jemals in Frieden zurückkehren willst. Er sagt nicht ihr, dann wäre ja auch Josaphat mitgegangen gewesen. Er sagt nur du. Er kündigt nur das Gericht über Ahab an. Und als Josaphat in dieser Bedrängnis der feindlichen Heeresmassen zu Gott schrie, da heißt es sofort, und Jehova half ihm. Und wir können nur dazu sagen, das ist wunderbar herrlich, dass Gott dennoch zu den Seinen steht, auch wenn sie falsche Wege gehen. Das ist das Wort des Herrn, wenn wir untreu werden. Er bleibt treu. Und der Schrei zum Herrn war der Anfang dafür, dass es nun wieder bergauf ging mit diesem Josaphat. Kann Gott uns nicht anders führen, als dass wir erst in die Tiefe müssen, bevor er uns auf Bergeshöhen geleitet? Sind wir nicht anders zu bändigen Wesen, die mit der Sünde konfrontiert sind, erst ganz hinunter zu müssen, bevor er vermag, uns herauszuführen? Und wenn ich das menschliche Herz beurteilen möchte, ich fange an meinem an, dann kann ich nur einen Schlussstrich ziehen und darunter ein Urteil fällen. Ein trotzig Ding. Wie viel Unaufrichtigkeit ist in einem menschlichen Herzen, bis er endlich bereit wird, zur Wahrheit Ja zu sagen. Zuvor werden eine Menge Verbiegungen der Unwahrheit folgen, bis es so weit ist, bis wir von Herzen die Wahrheit suchen. Suchst du von Aufrichtigkeit deines Herzens die Wahrheit? Jesus kann in dein Herz nur dann wirken, wenn du in Aufrichtigkeit diese Wahrheit suchst, suchst du sie überhaupt. Aber diese Verbindung mit dem starken Gott wird nun mit Josaphat wieder aufgerichtet. Und deshalb in Vers 2 kommt ihm der Bote Gottes entgegen, um ihn die ganze Schwere seines bisherigen verkehrten Weges klar zu machen. Der Josaphat zog wieder heim. Er war froh, dass er noch am Leben war. Er hatte allen Grund, im Frieden heimzukehren, denn er brachte seine Glieder noch lebendig mit nach Hause, was dem Ahab nicht mehr vergönnt war. Das Gericht Gottes hatte am Hause Ahabs geredet. Gott wollte, dass eine volle Beugung in dem Herzen des Josaphat zustande käme, deshalb schickt er ihm einen Boten Gottes, einen Propheten. Dieser Bote Gottes sagt, hilfst du den Gesetzlosen? Und liebst du solche, die Gott hassen? Und um des Willen ist Zorn Gottes über dir, seitens des Herrn. Er stellt ihn als einen hin, der auf der Seite gegen Gott steht, weil er den Gottlosen hilft und Gott hasst. Die Bibel sagt uns im Neuen Testament, wer ein Freund dieser Welt sein will, der stellt sich eben als Feind Gottes dar. Wisst ihr? Wir müssen nicht erst ein Feind Gottes werden oder uns als ein solcher erklären, um gegen Gott zu stehen. Du brauchst nur die Welt als deine Freundschaftsgebiete einzubeziehen, dann bist du ein Feind Gottes. Josaphat hat sich nie gegen Gott gestellt, aber er war ein Freund des Weltgeistes Ahabs und damit war er Feind Gottes, bestätigt durch den Boden des Herrn. Was aber auch im Herzen des Josaphat vorgegangen sein mag, als Ahab starb. Letztlich war es eine Schuld, in der Josaphat stand, hinsichtlich des Ahab vor Gott, und er war darin verwickelt. Er trug Mitschuld nach Hause. Darum die Erinnerung des Boden Gottes. Wie gütig war der Herr ihm in seinem Ungehorsam noch gewesen. Wie lieb Gott diesen Josaphat noch hatte. Das ist doch unglaublich. Wie lieb er uns auch noch hat. Manche Gottlosen werden das als eine Bestätigung der atheistischen Dogmatik, dass Gott nicht immer gleich vom Himmel mit Blitz antwortet. Und er, der Herr im Himmel, gedenkt der anfänglichen Treue des Josaphat und verbindet sich deshalb wieder in Gnaden mit ihm. Und Josaphat hat aus all dem Geschehnis der Vergangenheit sehr gelernt. Ich wünschte nur jeden von uns, dass wir aus der Vergangenheit lernen möchten. Vielleicht lernen wir deshalb so schwer, weil wir so sehr vergesslich sind. Aber in anderen Dingen vergessen wir gar nicht so schnell. Und deshalb möchten wir schon sagen, der Herr möchte unser ganzes Gedankengut in Erinnerung bringen, damit wir die Dinge vergessen, die vergeben sind, und die Dinge, die wir selbst zudecken wollen, ans Licht zu bringen haben. Wir lesen, Josaphat blieb zu Jerusalem. Den ist es vergangen, noch jemals aus Jerusalem rauszugehen. Der hat sich die Finger so verbrannt. Ach, möchten wir darum beten, Herr Jesus, schlag mir so gehörig auf die Finger, wenn ich Wege gehe, die du nicht gut heißen kannst. Wie sehr soll der Herr uns auf die Finger schlagen? Weißt du, warum du noch 10 Finger an deiner Hand hast, an deinen Händen hast? Weil Gott ein gnädiger Gott ist. Sagt die Bibel nicht, dass es besser ist, einarmig ins Reich Gottes einzugehen? Wäre es nicht besser, wenn Gott dir gleich die Hand abschlagen würde, wenn du sündigtest? Jawohl, es wäre besser. Die Bibel sagt es jedenfalls, es wäre besser. Und warum hat sie Gott noch nicht abgeschlagen? Weil Gott ein gnädiger Gott ist. Josaphat blieb zu Jerusalem. Sein Ungehorsam war ihm eine Belehrung. Nur wenn wahres und tiefes Selbstgericht über die verkehrten Wege der Vergangenheit geübt wird, lernen wir nüchtern und besonnen zugleich zu werden. Ansonsten nicht. Und die dann folgenden Ermahnungen Josaphats an sein Volk, die Weisungen, die er gibt, die Befehle, die er austeilt, und ihre Richter, die er einsetzt, und die Weisungen, die er ihnen gibt, zeigen uns, wie gründlich das alles mit Gottes Zulassung erlebte, auf ihn eingewirkt hatte. Es hatte eine tiefe Wirkung auf seine Seele hinterlassen. Man könnte auch heute sagen, jedes an uns vollzogene oder zugelassene Gericht Gottes über unser fleischliches Wesen bedeutet letzten Endes doch nur Segen für uns selbst. Und genau dagegen stellen wir uns. Wenn es um die Beschneidung des Fleisches geht, haben wir überhaupt kein Ja. Da kämpfen wir wie die Löwen dagegen. Da gibt's nur Aufruhr in unserem Herzen. Gegen Gott und sein Wort. So bitter wir, wie wir oft selbst Sündenwege auskosten müssen, so dienen sie doch dazu, unser Herz sehnsüchtig nach seiner Leitung und seiner Kraft zu machen. Auf schmerzlichem Wege hatte Josaphat diese Lebensbelehrung gelernt. Er konnte sagen, so ist es mir ergangen. Ich hatte die Hand des Herrn losgelassen, und als ich in arge Not kam, da schrie ich zu ihm und er hat mir geholfen. Wäre es nicht besser, wenn wir zu Gott schreien würden, ohne dass wir vorher seine Hand losließen? Sind wir nicht gerade darin dann in Übereinstimmung und in Vollmacht Gottes, wenn wir treu sind und nicht wie Josaphat aus seiner Schule laufen? Wenn wir nicht weglaufen, so hart es sein mag, sondern bei ihm bleiben, bei unserem Herrn. Natürlich müssen wir erst dort sein, wo er ist. In der Weise, wie ich die rechte Gemeinschaft mit Jesus genießen kann. Macht es bitte nicht wie Josaphat. Lass die nicht los. Lass seine Hand nicht los. Es ist ein bitterer Weg, den Josaphat gehen muss. Er zog Schuld, Blutschuld auf sich. Er nahm teil an den bösen, baalsdienerischen Werken Ahabs, was er da nicht notwendig hatte. So ist es auch hinsichtlich der Welt mit uns. Der Jesus möchte es uns klar machen, wer ein Freund dieser Welt sein will. Als er nun, nachdem er zurückgekehrt war, wiederum unter das Volk ging, ermahnte er in der Furcht Jehovas mit Treue und ungeteiltem Herzen zu handeln. Vers 9. Er gibt jetzt dem Volk Weisung, mit ungeteiltem Herzen dem Herrn anzuhangen. Dabei war es gerade Josaphat gewesen, der sein Herz geteilt hatte. Was heißt denn überhaupt ungeteilt im Herzen? Der Herr Jesus will in unser aller Herzen Mittelpunkt und alleiniger Bewohner sein. Ja, und wenn wir andere Dinge noch dulden, andere Götter, andere Geister, andere Dinge, die wir lieben, dann teilen wir unser Herz mit etwas anderem. Da wird ein Strich durchgemacht. Dann kann man ausrechnen, wie viel Prozent auf der einen Seite und wie viel auf der anderen Seite gefunden werden. Josaphat hatte gelernt, dem Herrn ungeteilt im Herzen anzuhängen, nachdem er in tiefe Not gekommen war. Gott hatte ihn gewarnt. Ich muss sagen, liebreich hatte er ihn gewarnt. Aus all dem Getümmel hatte er ihm noch Rettung verschafft. Ob wir den Herrn Jesus so lieb haben, dass wir nichts mehr in unserem Herzen Platz lassen, als allein ihn, Jesus. Bist du frei in deinem Herzen? Hast du dem Heiland wirklich das Letzte eingeräumt? Oder teilt der Herr Jesus, teilt der Geist Gottes mit anderen Geistern? Ist deine Herzensliebe geteilt zwischen Jesus und noch Gegenständen dieser Welt? Der Jesus möchte uns das jetzt ganz klar machen. Er gab Befehl, ungeteilten Herzens jetzt zu handeln. Kein Platz mehr für etwas anderes. Und sobald wir uns vom Feind abwenden, Josaphat damals dort, und wir heute hier auf dieser Erde, vermögen wir in Frieden zurückzukehren. Ja, Josaphat konnte nur darum in Frieden zurückkehren, weil er sich abgewandt hat aus der Gemeinschaft des Ahab. Bist du so schon zurückgekehrt, dann wird Friede in dein Herz einziehen, denn dort, wo Jesus im Herzen ist, bringt der Herr Jesus auch Frieden mit. Bist du schon zurückgekehrt, nachdem du gewusst hast, du hast dem Feind gedient, hast ihn noch Sympathie in deinem Herzen eingeräumt? Oder wäre es so, dass du ihm noch dienst, dann wird nicht der Friede Gottes in deinem Herzen alleiniger Gegenstand sein. Aber wie köstlich ist es doch, dass es überhaupt eine Hand gibt, eine Hand, die noch in Gnade über uns waltet, gleich dort bei diesem Josaphat. Genauso konnte die Geschichte ausgehen, beide lagen tot am Boden. Dann hätte die Bibel auch gestimmt. Aber dann hätten wir nicht die Gnadenerweisung an dem Josaphat gehabt. Und Gott ließ die Gnade an ihm geschehen, weil er ansonsten die Dinge des Götzendienstes aus Israel hinausgetan hatte. Wer nicht umkehrt, verwirft die Gnade. Denn darin gerade leiden diese an der Gnade Gottes Mangel. Möchten auch wir uns immer wieder in diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn und im Gehorsam der Stimme seines Geistes stärken, um den listigen Anläufen des Feindes den Sieg zu behalten, den Sieg, den Jesus doch schon längst für uns errungen hat. Das war eigentlich mehr der Ausklang in diesen drei Verkündigungen, die uns einen Blick tun lassen sollten, dass Josaphat in Frieden zurückkehren konnte, weil er sich abgewandt hat von dem nebenbuhlerischen Geist Ahabs. Und dann finden wir in dem Kapitel 20 einen Aufmarsch ungeheurer Feindesmassen. Und Josaphat schreit zu seinem Gott. Und dann gibt Gott eine Erhörung des Gebets. Ohne dass Israel groß viel zum Kampfe schreiten kann, ziehen sie nach dem Befehl Gottes hinaus und finden überall die von Gott totgeschlagenen Feinde. dass sie sich verwundet. Gott hatte für sie gestritten. Und darum ist es doppelt bitter, wenn wir dann in Kapitel 20 lesen, dass sich dieser Josaphat, Vers 35, noch einmal mit dem Feinde verbunden hat. Mit dem Ahasja. Man hält das nicht für möglich. Nach all den Segnungen ist der Mensch wieder in der Lage, Gott zu verlassen. Interessant ist es, er kommt mit dem Ahasja überein, dass sie eine große Kriegsflotte bauen. Solche verrückten Ideen. Er hatte ihn zurückgebracht nach Jerusalem. In Jerusalem brauchen wir keine Kriegsflotte. Der andere hat es ihm wieder eingegeben. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat die Flotte zerschlagen. Hat in Stücke gehauen. Da war der. Und, aber dann lesen wir nichts mehr von Josaphat, außer dass er dann später begraben wurde. Dann war er nicht mehr brauchbar für Jesus. Das ist an sich bitter. Wenn wir die Gnade verschätzen, die Gott, die uns in Gott so reich dargelegt ist, alles hat